mygolfblog.de, der Golf-Podcast mit so viel mehr als nur dem Golf-Standard.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe des mygolfblog.de Golf-Podcast. In der heutigen Episode habe ich mir wieder einen Gast eingeladen, und zwar den Olaf. Ihr kennt ihn vielleicht unter seinem Nickname, dem Heidegolfer. Hallo Olaf und vielen Dank, dass du dir heute Abend die Zeit für mich nimmst.
Hi Andreas, ja, gerne doch.
Super. Olaf, erzähl uns doch mal so ein bisschen, wie du zum Golfen gekommen bist, warum du dich der Heidegolfer nennst und was man vielleicht einfach so in Kürze noch über dich und dein Golf wissen muss.
Okay, in Kürze wird schwierig, allein, also zum Golf gekommen ist eine Weile her. Ich habe mich schon immer für Sport interessiert und aber ganz lange keinen Sport gemacht, weil ich kaputte Knie habe von früheren Sachen und so. Und fand Golf relativ lange schon interessant, weil ich irgendwann bin ich mal an einem gelangweilten Nachmittag beim Durchseppen auf Premiere damals noch bei einem Golfturnier hängen geblieben. Das war ein Ryder Cup gewesen sein.
Oh, krass.
Das hat mich richtig fasziniert. Das ist aber, keine Ahnung, 15, 20 Jahre her. Und fand ich spannend. Und so, ich sag mal, Namen wie Bernhard Langer etc. kannte ich natürlich als Sportinteressierter. Aber es war nie so, dass ich sage, jetzt muss ich das unbedingt mal ausprobieren. Mhm. Aber ich habe es immer mal wieder, ich sag mal, erwähnt. Und irgendwann hat meine Frau mir zum Geburtstag einen Schnupperkurs geschenkt für unseren anstehenden Urlaub. Wir sind eine Woche später auf Kreuzfahrt gefahren und da hatte sie mir einen Schnupperkurs geschenkt. Und das war so die erste Berührung, die ich tatsächlich hatte mit dem Golfschläger, mit dem Golfball. Und das war cool. Das hat echt Spaß gemacht.
Also das heißt, du hast dann diesen Schnupperkurs während der Kreuzfahrt besucht und hast einfach gedacht, das fühlt sich so an, als ob man das nochmal machen muss.
Genau, also das war, ich hatte es vorher, also ich habe nie diese Vorurteile gehabt von wegen, das ist ein reichen Sport, elitär oder sonst was. Also ich gebe auf Vorurteile relativ wenig. Aber habe das halt, habe mich gefreut, das mal ausprobieren zu können und war auf Mallorca, knapp 30 Grad, strahlender Sonnenschein, lockere Atmosphäre, das ist natürlich was ganz anderes. Fühlte sich cool an und ich habe den Ball natürlich nicht gut getroffen, aber halt ein paar Mal dann doch. Und ich glaube, das angefixt. Kennst du auch noch von deinen ersten ein, zwei Treffern.
Na
wenn
klar.
Der Ball das erste Mal so fliegt, das ist, oh Gott, das will ich noch, das will ich öfter, das will ich öfter.
Richtig.
Das war schon cool. Und dann eben mit dem Ganzen drumherum und so. Wir hatten einen Pro, der war 22 oder so und der hat den Driver 300 Meter weit gehauen. Also hat er erzählt zumindest. Und das war schon cool. Aber trotzdem tatsächlich dann noch nicht wirklich angefangen, sondern erst, ich glaube, 2-3 Jahre später, als wir, ich bin bei der Bank, mache das Marketing bei uns, und wir haben dem hiesigen Golfclub was gespendet. Wir haben ein neues Kart angeschafft, da haben sie einen Zuschuss zu gekriegt. Und in dem Rahmen gab es nochmal einen Schnupperkurs für unsere Auszubildenden. Und die fanden das so cool, dass die Interesse signalisiert haben. Und der Club hat gesagt, okay, dann bieten wir noch einen Platzreifekurs an. Und da habe ich das gehört, habe gedacht, wenn ich jetzt nicht mache, mache ich es nie.
Richtig.
Ja. Und dann nahm das Schicksal seinen Lauf.
Und dann ist man angefixt und dann ist es eigentlich schon zu spät. Oder ja, es richtig. Ist halt gerade gut, ja.
Genau, also ich weiß nicht, wir haben am ersten Tag bei uns der Platzreifekurs sind, ich glaube, 6 oder 7 Wochenenden, wo du so Stück für Stück die verschiedenen Schlagarten hast und so, immer 1,5 Stunden. Und am Anfang, ich habe, glaube ich, 3 oder 4 Schläger gekriegt, also ein Putter und irgendwie 3 Eisen oder so. Zum Üben und ich hatte nach der zweiten Woche habe ich mir dann so ein Anfängerset von Wilson bestellt gehabt und gesagt, ich will was Eigenes, ich will richtig und so.
Was Gescheites, genau.
Ja, da war schon klar, das ist geil. Ich wollte halt noch nicht so viel Geld ausgeben, weil ich noch nicht wusste, okay, wie viel Zeit hast du überhaupt, wie oft kommst du zum Spielen. Ne, aber ich sag mal, so ein Anfängerset für, was waren das damals, 280 oder so.
Ja, aber ganz ehrlich, man macht doch...
Okay.
Man macht ja auch nichts verkehrt, also für den Preis. Weil natürlich, wenn du jetzt deine Schläger anguckst, was die wert sind, ist natürlich was ganz, ganz anderes. Nur für den Anfang ist alles unter 500 Euro immer noch super, weil das hilft einem, einfach das zu lernen, was man lernen muss. Und das ist das Ding, einfach mal irgendwie vorwärts zu bekommen.
Genau, ganz genau. Ich wollte halt irgendwie ein eigenes Set haben und das war halt so ein Komplettpaket mit Bag, mit alle Eisen drin, gar nicht mal ein Halbsatz. Gar nicht gewusst, dass es das gab zu der Zeit. Die Pro war da nicht so hilfreich, leider. Und also ich sag mal, ich würde auch immer empfehlen, jemanden erstmal so einen Halbsatz oder ein Anfängerset einfach zu nehmen. Ich habe meins nach knapp 2 Jahren an einen neuen Anfänger nochmal für 120 weiterverkauft.
Na, also
effektiv war das wirklich nicht teuer, wenn man das gegenrechnet. Ne? Das geht. Und wenn man dann merkt, dass Golf richtig cool ist, dann kommt man eh dazu, dass man sagt, okay, jetzt will ich aber irgendwie mal was Angepasstes haben und so weiter.
Man merkt es ja auch einfach nach einer gewissen Zeit, dass einfach das... ich hatte mal ein Anfängerschlägerset zum Testen bekommen. Da merkst du einfach, dass du ab einer gewissen Schlägerkopfgeschwindigkeit, dass manche Schläger einfach aus so einem Anfängerset nicht mehr passen, weil du einfach was anderes brauchst. Und da merkt man es halt, wenn man eine Zeit dabei ist, dass dann das Equipment einfach noch ein bisschen angepasster sein muss. Und dann wechselt man ja, wie du schon gesagt hast, eh nochmal auf was anderes und lässt es vielleicht anpassen, geht zum Fitting und guckt einfach, was brauche ich, was will ich, was muss es sein und wo hängt auch so ein bisschen vielleicht das Herzblut dran.
Ja, genau, ganz genau. Wobei es schon, also mir ist es schwer gefallen, meinen ersten Putter loszulassen. Das war das, die anderen Schläger, gut, die haben ja sowieso gemacht, was sie wollten. Mhm. Aber Putter ist irgendwie, oh, ich liebe Putten.
Warum hast du dann deinen Putter nicht behalten?
Ja, weil ich halt wie gesagt, an Anfängern das gesamte Set weitergegeben habe.
Ach so, okay, dann war der Putter
und
weg.
Ich kann dem Anfänger nicht ein Set geben ohne Putter.
Ja, das ist richtig.
Das war so. Aber das war okay. Dann habe ich mir halt vor Golf war ich damals oder so, habe da, keine Ahnung, 10, 15 Putter ausprobiert und dann irgendwann einen gekauft. Den habe ich auch relativ lang gespielt.
Mhm. Ah, ich bin da echt so einer, ich tick da irgendwie, glaube ich, anders da wie viele. Ich habe meinen dritten Putter, glaube ich. Und der erste Putter, den ich hatte, das war einfach, ganz ehrlich, das war aus so einem Spielset. Das war so zusammenschraubbar aus drei Teile oder vier Teile.
Ja, so ein Ding habe ich auch noch.
Das war mein erster Putter mit Linksgewinde oder so, das weiß ich noch. Und genau, der ist mir irgendwann kaputt gegangen. Und dann hatte ich einen aus so einem Set aus Amerika, mit dem bin ich aber nicht so zurechtgekommen. Jetzt habe ich, glaube ich, locker seit 6 oder 7 Jahren oder sowas den ein und selben Putter und muss aber auch gestehen, es gibt ja Leute, die wechseln da jedes Jahr ihren Putter. Ich habe da gar keinen Bock drauf. Das Ding weiß ich, wie es funktioniert. Natürlich hätte ich gern so einen schönen Scotty Cameron Limited Edition geiles Teil. Nur sind wir mal ganz, ganz ehrlich. Damit mache ich die Dinger auch nicht besser rein, nur weil ein schönerer Name draufsteht. Das muss einfach passen. Und bisher, nö, der Putter bleibt noch solange ich Bock habe und bisher habe ich noch Bock.
Ja, kann ich nachempfinden. Ich habe auch tatsächlich, also ich habe zwar schon viele Putter ausprobiert, aber wirklich viel mit gespielt. Also dass ich einen Bag dann auf der Runde mit hatte, also jetzt für ernst in den Rundturniere etc. Das waren. Der Anfänger, der neu gekaufte. Also ich habe jetzt meinen fünften, den ich also konsequent, also wirklich dann immer dabei habe sozusagen. Und den neuesten habe ich jetzt auch erst seit noch nicht mal einem halben Jahr.
Ach Gott, okay, dann ist ja noch recht jungfräulich, genau. Da ist ja noch gar kein, noch gar kein Schramme dran und kein gar nichts.
Ja, doch.
Ja, klar. Also einmal auf dem Platz gewesen und zack, das ist ganz normal. Olaf, jetzt hätte ich noch eine ganz andere Frage. Wie bist du zum Heidegolfer geworden? Was bedeutet das, dass die Leute aber mal wissen, warum heißt der Olaf nicht Olaf im Internet? Warum tritt er unter Heidegolfer auf?
Ja, ich habe vor 7 Jahren inzwischen, 7,5, also irgendwie Anfang 2017, habe ich angefangen, meine Golf-Sachen, was mich so beschäftigt und sowas aufzuschreiben. Ich habe also einen Blog angefangen. Findet man auch unter heidegolfer.de.
Wird natürlich verlinkt in den Shownotes, ganz klar.
Ich danke dir.
Sehr gerne.
Also ich habe vorher, ich lese gerne Blogs oder habe zu der Zeit auch schon gerne Blogs gelesen. Es gab 2, 3, die ich regelmäßig gelesen habe, die das wirklich klasse machen, die tolle Schreiber haben.
mygolfblog.de zum Beispiel, ja. Genau, vielen Dank, Olaf.
Ja,
alles gut.
Zum Beispiel, du machst ja sowas. Ich habe zu der Zeit Andreas Birdie-süchtig gelesen, Andreas Rotter. Und da gab es noch den Soul-Golfer, der ist inzwischen nicht mehr aktiv, glaube ich. Mhm. Also als Blogger meine ich. Und
wir hoffen, er ist noch aktiv, ja.
Genau, das waren so die für mich großen Namen sozusagen. Mhm. Aber zum Beispiel Alpengolfer und Birdie-süchtig, das sind relativ gute Golfer. Und ich war zu der Zeit Handicap Mitte 30, sowas, ne? Also 35, 36, irgendwie sowas in die Richtung. Und ich habe festgestellt, dass ich lese das gerne, aber irgendwie finde ich mich nicht immer wieder, gerade wenn es um Plätze geht oder solche Sachen. Weil ich halt als High-Handicapper oder gefühlter High-Handicapper so einen Golfplatz auch anders angucke. Weißt du selber, ne? Also dass
jemand mit
36 einen Platz ganz anders anschaut als jemand mit Handicap 10 oder sowas.
Ja, logisch.
Ne? Und weil ich ohnehin schon immer einen Hang zum Schreiben hatte und irgendwie vom Papa geerbt, also so ein Draht dazu, ich mache das gerne, habe ich halt selber angefangen zu schreiben. Und das haben Leute gelesen, fanden das interessant, weil sie sich halt wiedergefunden haben. Denen ging es offensichtlich, oder einigen ging es offensichtlich genauso wie mir. Und so ist eben der Blog entstanden. Ich habe halt einen Namen dafür gebraucht. Und ich lebe im Landkreis Celle, das ist so ein Stück nördlich von Hannover, in der südlichen Lüneburger Heide.
Ja. Da passt dann ja.
Der Alpengolfer an den Alpen, da habe ich gedacht, gut, das kann ich auch, das mache ich nach. Und deswegen eben der Heidegolfer.
Weil er aus der Heide kommt. Genau. Quasi. Und
wenn du da einen Ball reinschießt, weißt du auch, dass das eine ganz blöde Idee ist.
Kriegst du halt kaum noch raus aus dem Dickicht.
Genau, das Zeug ist echt fies. Das macht es schwer.
Ich würde sagen, aber das ist ja so ein bisschen vom Prinzip ziemlich straightforward, gar nichts Tiefes, quasi gar nichts Tiefes hinten dran. Einfach, weil du halt aus der Ecke kommst und dann passt es ja. Bei mir wäre es dann der Pfalzgolfer, bei einem anderen wäre es vielleicht der Ostseegolfer oder wie auch immer. Und ja, spannend.
Das war einfach nur tatsächlich, ich habe einen Namen gebraucht und Anfängerblog für Golfanfänger oder sowas erschien mir nicht sinnvoll. Deswegen.
Nee, da macht man sich quasi seinen eigenen Namen draus. Also wenn es dir geht wie mir, bei mir war das mit meinem Golfblog auch, das war eine Sache von 5 Minuten. Ich habe einen Namen gesucht, habe mir gedacht, jo, gibt's noch nicht, komm, registriere ich mir, fertig.
Ähnlich.
Vielleicht war es bei dir auch ähnlich. Geguckt,
was ist noch frei und dann das genommen, genau.
So wie man das halt einfach macht, ja.
Ich finde mich halt auch irgendwie wieder, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich liege oft genug in der Heide drin mit dem Ball. Gibt es auch bei uns auf dem Platz so ein bisschen, auch die Nachbarplätze haben sowas immer. Ich finde solche Plätze auch schön grundsätzlich. Also das passt ja ganz gut.
Ja, das ist doch
dann
super.
Hat sich halt verselbstständigt.
Genau. Also das heißt, du schreibst immer noch deinen Heidegolfer-Blog, du bist immer noch aktiv und betrachtest das Ganze aus der Perspektive eines Hobbygolfers. Natürlich, also ich weiß es nicht, ich gehe davon aus, dass dein Handicap, seitdem du angefangen hast, den Blog zu betreiben, vielleicht ein bisschen besser geworden ist.
Ein bisschen, und, ja.
Sehr schön. Und bist dann eben auch eher so dafür da, mal eine, ich hätte fast gesagt, eine normalere Perspektive mit reinzubringen. Weil ich muss dazu sagen, es gibt so viele Leute, die dann auch schreiben, die auch berichten, die auch Videos drehen. Und wir alle kennen die YouTube-Videos von den von den Rick Shields und wie sie alle heißen. Aber es ist ja ein ganz anderes Golf, was du und was ich auch spielen, weil unsere Bälle finden vielleicht eher mal auch nicht nur das flache und das gemähte Grün, sondern eben wir nutzen den Platz effektiv links und rechts und wollen auch in den Strand, an den Strand. Und sind da einfach auch aktiv. Und das ist eben das, wo ich dann auch einfach denke, das ist halt eine Perspektive, die ja so ein bisschen nahbarer einfach auch ist.
Ja, es gibt halt einen unterschiedlichen Blickwinkel. Also ich habe solche Kursvlogs wie Rick Shields oder Peter Finch finde ich total klasse.
Mega, ja.
Gerade wenn er Plätze spielt, also die ganzen Tutorials und Reviews und sowas, das gucke ich mir nicht an, aber eben wenn sich irgendwelche Plätze spielen, weil ich mir gerne schöne Golfplätze angucke. Die spielen tolles Golf, aber wie du richtig sagst, das hat mit dem, was wir machen, nicht viel zu tun. Ich sage immer, also schlechtes Golf kann ich gut. Ich bin jetzt, also Handicap hat sich verbessert, ich bin im Moment, arbeite ich mich wieder hoch, ich komme jetzt nächstes Jahr an die 24 wieder ran. Ich glaube, das Beste, was ich bisher hatte, waren 21 irgendwas. So die Größenordnung. Aber ich bin tatsächlich auch nicht so hinterm Handicap her, muss ich gestehen. Ich habe einmal das Ziel gehabt, ich wollte in diese 26,5-Region rein, ne? Also von wegen unterhalb von, weil ab da eben auch wieder eine schlechte Runde mein Handicap verschlechtert. Bis dahin kann es sich ja nur verbessern.
Ja, ja.
Das fand ich interessant und fand ich irgendwie fairer, dass eine schlechte Runde halt auch bestraft wird, mal in Anführungsstrichen.
Genau.
Und jetzt, gut, jetzt stecke ich da drin, mal gucken, wie lang. Das ist ja völlig in Ordnung. Mal geht's runter, mal geht's rauf. Also es ist tatsächlich, das ist eine Zahl, die ist ein Ergebnis. Aber die sagt ja nicht wirklich was aus. Handicap zeigt ja nur, was drin ist, wenn es gut läuft.
Genau. Und das ist das, also ich tick da vielleicht noch ein bisschen anders. Es geht in deine Richtung, aber ich habe so ein bisschen noch so Ambitionen, was beim Handicap Sache ist. Ich sage immer, ich hätte gerne das Handicap, was mir meine Garmin-Uhr sagt. Das ist eine unbezahlte Werbung für Garmin. ich sage es mir sicherheitshalber dazu, gell, wer weiß, wer zuhört. Und ich hätte gern das, was die Uhr getrackt hat, weil die Uhr oder meine Uhr misst ja jede Runde. Ich habe meine Uhr bei jeder Runde an, tracke jede Runde mit Scorekarten, allem drum und dran. Und das hätte ich einfach gerne. Da steht 14,8 oder irgendwas drin. Ich bin jetzt bei 17. Und wenn der, wenn golf.de es hinbekommt, nach dem Update mal die letzte Vorgabe wirksame Runde reinzubekommen, die seit über einem Monat da nicht auftaucht, dann ist es wahrscheinlich unter 17. Aber das ist erstmal egal. Ich sage mal, ich hätte gern das, was die Uhr halt sagt. Ich spiele einfach dafür viel zu wenig vorgabewirksame Runden, egal ob jetzt Turnier oder Privatrunde oder sowas, weil ich mir, also jetzt mal so unter uns, ich bin einfach meistens zu geizig, Geld dafür auszugeben, den Platz zu spielen, den ich sowieso spielen darf. Bloß vorgabewirksam.
Ist bei mir tatsächlich nicht so. Also bei mir ist es eher der Faktor Zeit. Mhm. Wenn ich ein Turnier, weißt du selber, also selbst wenn die Runde 4 Stunden dauert, was ja schon okay ist, ne, für genau. Dreierflight bei einem Turnier, aber du bist halt eine Stunde vorher da, danach noch Siegerehrung und so weiter. Also es sind locker 6-7 Stunden weg. Mhm. Das ist für mich ein Tag. Genau. Und da habe ich wenig Lust drauf. Und deswegen, also ich spiele auch relativ wenig Turniere. Im Jahr Clubmeisterschaften natürlich spiele ich mit. Das finde ich gehört auch dazu irgendwie. Und das ist also eine besondere Herausforderung. Aber sonst normale Turniere habe ich vielleicht 4-5 im Jahr, wenn überhaupt. Ach, aber ich spiele vergleichsweise regelmäßig RPRs. Mhm. Aber auch damit spiele ich mich nicht runter, sondern also ich spiele mich öfter rauf als runter. Mhm. Ja, einfach das ist nur halt eben, um auch. Ich sag mal, ein bisschen Bewegung oder ich sag mal, so ein bisschen Druck in Anführungsstrichen auf sich selbst zu machen, das ist eine Runde, die zählt, so nach dem Motto. Ne? Aber ich zähle ohnehin nie irgendwelche Nettopunkte oder sowas, ich zähle immer meine Bruttoschläge, also auch wenn ich jetzt nicht RPR spiele, sondern einfach nur so, ich zähle nur Bruttoschläge, mehr interessiert mich gar nicht.
Ich spiele einfach, also für mich ist immer einfach ein, vom Prinzip ist alles bei mir Zählspiel. Und ich will einfach wissen, was habe ich am Ende, und ich habe da eine Zahl stehen und dann weiß ich, letztes Mal war ich besser oder schlechter nach der Runde. Genau. Also mir ist es vollkommen Latte, was dann wirklich mit Stableford und sowas ist. Natürlich ist es schön, das zu sehen und zu hören, oder dann kriegt man es ja auch mal mit, wenn du irgendwo mal auf dem Treppchen stehst oder sowas, aber ansonsten ist mir das vollkommen, ich will einfach die Zahl, ich weiß, wie viele Schläge ich gebraucht habe, wie viel über Paar ich war, und dann das ist so mein Maßstab. Ja, RPR-Runden spiele ich tatsächlich mehr als Turniere, weil die RPR-Runde bei uns, wenn alles gut läuft, recht entspannt ist, auch sehr schnell anmeldbar und sowas und recht preisgünstig. Es ist super entspannt im Normalfall. Und was Turniere angeht, nee, also wenn ich den Platz, den ich eh schon bezahle, dann nochmal, keine Ahnung, 40, 50 Euro zahlen muss für ein Turnier, nee, ganz ehrlich, nee.
Okay. Also die Beträge werden bei uns auch nie aufgerufen, muss ich jetzt fairerweise sagen.
Ich kann dir das bei uns gar nicht genau sagen. Ich weiß, dass es definitiv Turniere gibt, die in der Preislage sind. Meistens ist, glaube ich, um die 35 Euro. Und eine RPR-Runde kostet 10 Euro oder 15.
Ui, und das war auch heftig. Also bei uns sind es jetzt 7,50 Euro seit diesem Jahr. Bis dahin war es 5 Euro für eine RPR.
Okay, das ist krass.
Ich mache das dann meist, also wenn ich mit meiner Frau spiele zum Beispiel, dann melde ich das zwischendurch. Ist auch schnell angemeldet, es reicht eine Mail im Vorfeld ans Sekretariat, zu sagen, wir spielen dann und dann, Startzeit das und das, wir spielen RPR, 1.9. oder was weiß ich, ne, also was du dann halt hast, und Bezahlung im Anschluss, bumm.
Krass, also die letzte Runde war, wir sind ins Sekretariat gegangen und gesagt, wir würden das jetzt gerne machen. Ja, okay, Scorecard ausgedruckt auf dem Platz.
Haben wir auch schon gemacht, ganz genau. Das geht tatsächlich bei sogar einigen Plätzen. Ich habe das mit Markus, als ich im Sommer unterwegs war, haben wir das, ich glaube, hier Wasserschloss Westerwinkel, da haben wir das spontan uns überlegt, könnten wir ja eigentlich. Und da haben die auch gesagt, ja, kein Problem.
Wir sagen, bei uns kommt es halt immer darauf an, wie der Platz gerade ausgebucht ist. Im
Klar.
Hochsommer kannst du es wirklich knicken. Da musst du mit in der Woche Voranmeldung überhaupt erstmal eine Startzeit kriegen und einbuchen, anrufen, umschreiben lassen, wenn man so will. Und dann passt. Aber so ist das halt oft auch überlaufen bei uns im Sommer.
Okay. Also das ist bei uns tatsächlich noch nicht der Fall. Da haben wir vielleicht eine kleine Luxussituation, was das Thema angeht. Ich bin ja hier im Golfclub Herzogstadt Celle Mitglied und hast eigentlich Startzeiten, also wenn nicht gerade Turnier ist, also Platzsperre, kriegst du eigentlich fast immer eine Startzeit. Du hast zumindest irgendwie die Möglichkeit, dich dazu zu buchen oder so.
Ja,
Das geht.
aber also in der Hauptsaison, nenne ich es einfach mal, und gerade vor den Clubmeisterschaften, so Wochenende mal dazu buchen, ja, oder wie ich es halt im Sommer dann mache, ist meistens abends, 19, 20 Uhr, kann man noch 9 Loch problemlos spielen. Da geht's. Aber alles, was dann vormittags, mittags ist und gerade am Wochenende ist, da musst du echt vorher.
Ich bin ja Fan von, also im Sommer sehr früh los. Irgendwie so, keine Ahnung, 6 Uhr, 6:30 Uhr oder sowas. Das finde ich richtig cool.
Wenn es
Also
klappt, alles natürlich, genau.
der Erste auf dem Platz oder so, das macht echt Laune. Und praktischer Vorteil, wenn ich nach Hause komme, bringe ich Brötchen mit und dann können wir schön frühstücken am Wochenende.
Das habe ich schon öfters gehört von Leuten, die das machen. Das klappt bloß bei uns einfach nicht, weil ja, 6:30 Uhr, 7 Uhr sind die alle schon wach und haben dann Hunger.
Ja,
Ab einem
okay, das
gewissen
ist
Punkt. Und
ungünstig.
dann,
Ja, ich habe
deswegen.
eine 11-jährige Tochter inzwischen und die pennt am Wochenende auch mal bis 9.
Ja, da sind wir noch ein paar Jahre von weg. Und noch ist es, je früher wach, desto besser. Und je länger wach bleiben am Abend, desto besser. Weil man könnte ja was verpassen. Ich habe aber schon von Nachbarn gehört, das ändert sich. Und dann ist auch mal morgens Ruhe.
Bei uns ähnlich, ich weiß gar nicht, wann das losging, so vor 2, 3 Jahren, dass unsere Tochter dann plötzlich vom Frühaufsteher, also vorher auch, genau wie deine, dass sie dann plötzlich hat die bis 8 gepennt, halb 9. Wie gesagt, irgendwann haben wir sie, am Samstag mussten wir so um 9:30 wecken und sagten, wenn die jetzt durchpennt, dann kriegen wir sie abends nicht ins Bett.
Ja,
Also
richtig.
es ändert sich. Licht am Ende des Tunnels.
Ja, ich würde sagen, noch ist er 3, das ist also noch alles, ist noch Luft, bis es soweit ist, genau. Ja, du hattest jetzt schon was erwähnt, wo ich nochmal gern drauf aufspringen möchte. Du warst mit dem Markus unterwegs und ihr seid ja auch so ein Duo. Ihr tretet ja auch gemeinsam, nennen wir es mal, auf. Denn, was wir noch gar nicht drüber gesprochen haben, du hast zwar einen Blog, du bist aber genauso sehr groß auf Instagram unterwegs, aber auch auf YouTube. Vielleicht kannst du uns da noch ein bisschen mitnehmen, was für dich die Kanäle bedeuten und was du da gemeinsam mit dem Markus so Lustiges treibst.
Ja, okay. Ja, also angefangen hat alles mit dem Blog. Facebook ist dazu gekommen. Das war damals, sage ich mal in Anführungsstrichen, noch das Größte. Und Instagram habe ich lange nicht begriffen. Ich habe gesagt, brauche ich nicht, ich habe ja Facebook. Bis ich dann irgendwann gerafft habe, okay, also es ist halt sehr bildlastig, mittlerweile auch videolastig.
Genau.
Und das ist eigentlich das Perfekte, wenn man zeigen will, wie schön Golf ist und wie schön so ein Golfplatz ist, macht das natürlich viel mehr Sinn. Und deswegen ist dann irgendwann dieser Schwenk sozusagen zu Instagram gekommen. Und ich wollte immer auf YouTube was machen, weil ich eben, wie gesagt, auch mir selber sowas gerne angucke, so Vlogs. Aber wie du vorhin schon richtig gesagt hast, also die können natürlich alle richtig gut Golf spielen, die das auf YouTube machen, so die Großen.
Richtig.
Ne? Also da sieht man ja nur Fairway. Das ist ja schön
Ist
anzusehen,
langweilig.
aber irgendwie auch nicht das, was unser einer erlebt.
Das ist nicht die Wahrheit, genau.
Genau. Und ich habe irgendwann Markus kennengelernt. Das ist aber auch schon, boah, 5, 6 Jahre her, hätte ich jetzt gesagt. Der kommt gar nicht aus meiner Gegend, sondern, also ich wohne, wie gesagt, in der Nähe von Hannover sozusagen. Er wohnt in der Nähe von Hamburg. Also sind so 1,5 Stunden Autofahrt dazwischen. Aber wir haben uns mal zu einem Platz verabredet, wo ich einen Greenfee-Gutschein hatte. Und da haben wir quasi erstmal zusammen gespielt und haben sofort gemerkt, da ist eine Wellenlänge. Also
Eine
das passt
Bromance, ja.
ganz genau, das passt irgendwie. Und von da an haben wir relativ regelmäßig dann immer mal wieder uns zum Spielen verabredet. Und daraus ist dann eben zum einen eine Freundschaft geworden und zum anderen kam irgendwann Markus' Frau auf den Gedanken, Mensch, ihr macht doch so viel zusammen, oder spielt so oft, macht doch mal gemeinsam was auf Instagram. Und da ist eben dann die Idee geboren, okay, gut, dann machen wir halt so ein dynamisches Duo. Und da haben wir einen Namen gesucht. Und da ist dann Ernie und Birdie draus geworden. Ne? So die Bromance Nummer 1, die man kennt. Und man kann das halt so schön mit einem Golfbegriff so ein bisschen verhohne piepeln.
Also, aufwerten.
Aufwerten, ja. Aufwerten, ich sehe da vor allem die Ironie drin, die da drin steckt. Weil wenn wir eins ganz nicht klar oft machen, dann sind es Birdies. Aber es gibt ja so ein paar Duos, wo ich sage, also die machen auch wirklich Spaß, denen zu folgen. Ja, Bonnie und Slice, das ist so mein Lieblingsbeispiel. Das ist toll, die beiden. Franzi und Marc, also es macht Spaß, denen zu folgen und zu gucken, was die machen. Auch wieder ganz anderes Niveau. Ja, Franzi, glaube ich, 2er Handicap oder so. Die weiß genau, was sie tut. Genau. Man ähnlich gut. Auch wieder eine ganz andere Sache. Aber Markus und ich, wir sind halt, ja, klassische.
Das dynamische Duo.
Das dynamische Duo. Sehr gegensätzlich. Ne? Also, Markus ist ein Longhitter. Ich bin extrem kurz. Markus ist mittlerweile, glaube ich, auch schon ein paar Jahre jetzt auf Instagram als der Golfhandwerker unterwegs, weil Markus halt wirklich Handwerker ist. Der ist Maurer. Hat also entsprechend Dampf im Arm. Und der dreift mich, wenn er einen Ball einigermaßen sauber trifft, 50 Meter aus. Locker.
Ja, krass.
Ja, das ist ja, krass, genau. man sieht es immer schön an Paar 3s. Wenn ich ein Eisen 7 in der Hand habe, überlegt er zwischen Pitch and Wedge und 9.
Ja, aber so Situationen kenne ich, ja.
Das ist ekelig, ganz ehrlich. Aber egal, es macht trotzdem Spaß. Naja, und wie gesagt, weil wir relativ regelmäßig zusammen gespielt haben, dann diesen Account gemacht haben, wir haben irgendwann kurz nach dem Jahreswechsel mal in Verden gespielt. Das ist von mir so eine Stunde irgendwas weg und von Markus genauso. Die hatten Sommergrüns, obwohl es Winter war. Also hier bei mir in der Region ist alles immer Wintergrüns.
Krass, nee, bei uns nicht.
Ja, ihr habt andere Witterungsverhältnisse. Ne? Aber bei uns die meisten Plätze sind auf Wintergrüns umgestellt, aber Pferden eben quasi nie. Entweder platzdicht oder eben Sommergrüns. Also haben wir da was gebucht gehabt. Und wir haben aus Laune raus eine Runde von uns sozusagen die ganze Zeit mit Instagram-Stories begleitet. Also fast jeden Schlag eine kurze Story zu gemacht mit Quatschen und so weiter. Und da haben wir so ein Feedback zu bekommen, das war richtig gut. Die Leute fanden das geil und haben das gefeiert, gesagt, mehr davon und so weiter. Daraus ist eben die Idee entstanden, okay, also vielleicht scheint es ja doch Leute zu interessieren, wenn man nicht so richtig gut Golf spielt. Lass uns doch mal gemeinsam Videos aufnehmen. Da haben wir eben angefangen, eben tatsächlich die Runden mal mitzufilmen. Aber das war wirklich noch sehr dilettantisch gefilmt und alles. Aber das daraus ist eben entstanden, dass wir so nach und nach immer mehr Vlogs gemacht haben und verschiedene Plätze spielen und die halt zeigen.
Aber das ist ja auch gerade das Spannende. Halt,
genau. Ja, vor allem, also Feedback ist immer mal wieder, Mensch, wenn Leute ihren eigenen Platz sehen, freuen sich natürlich und sagen, ja, ich lerne da Gegenden oder Ecken von meinem Platz kennen, die kenne ich selber noch nicht. Weil wir halt, ne, also Fairway kennt man nur vom drüber weglaufen, weil man von links nach rechts muss.
Ja. Genau, das ist da, wo die Enden sind, damit sie sicher sind vor den Schlägen.
Ganz genau. Nein, aber das macht halt Spaß. Manchmal ist es mir selbst unangenehm, wie grausam wir da spielen. Aber es gibt auch immer mal wieder Videos, wo man dann sehen kann, okay, also das sind keine 40er Handicaps, die können doch zumindest einigermaßen brauchbares Golf. Aber es ist halt auch viel oder immer mal wieder eine Grotte dabei, so richtiger Hacker und so. Das ist ja, schwierig anzusehen für den einen oder anderen. Die meisten finden es okay, weil sie sich halt irgendwo wiederfinden.
Das, also ganz ehrlich, genau darum geht es doch. Es ist doch nicht jeder Schlag perfekt, es ist doch nicht jeder Schlag ein Zauberschlag. Natürlich hat man im Kopf, der muss jetzt so und so fliegen und dann haust du drauf und dann ist das alles andere, außer das, was man sich vorgestellt hat. Und das ist doch das, was unser Spiel ausmacht. Wir sind doch Könige der Rettungsschläge, weil wir einfach landen, wo sonst keiner landet. Und dann kommen wir da trotzdem irgendwie raus und schaffen es doch noch irgendwann aufs Grün und gehen dann vielleicht mit ja, 1, 2, 3 oder unendlich drüber vom Grün runter. Aber das macht es doch wieder aus, das einfach nochmal zu sehen. Und ich glaube, ganz ehrlich, wie du es gesagt hast, viele Leute freut es einfach, den eigenen Platz nochmal zu sehen, wie jemand spielt, der vielleicht vergleichbar spielt oder eben halt auch ganz anders. Natürlich muss ich dir ganz ehrlich sagen, mich würde es echt mal interessieren, wie ein Profigolfer meinen Heimatplatz spielt. Weil ich glaube, die spielen den in Grund und Boden. Auf der anderen Seite, ja, das ist ja das ein Perzentil der Golfer, die überhaupt das Spiel spielen können, was man da im Fernsehen sieht. Und wir sind doch alles Wochenendhacker.
Also ich habe in meinem Leben einmal einer Paarrunde beiwohnen dürfen. Da habe ich ein Turnier gespielt in meinem zweiten Lieblingsclub sozusagen. Das ist im Ort, wo meine Frau aufgewachsen ist. Da gibt es lustiger, wo meine Schwiegermutter wohnt, da gibt es lustigerweise einen Golfplatz, einen sehr schönen sogar, einen Golfclub an der Görde. Und da habe ich irgendwann ein Turnier mitgespielt und habe zusammengespielt mit dem amtierenden Clubmeister, der war in meiner Spielgruppe. Ich hab Muffensausen gehabt, ein 1,9er Handicap oder
Oh,
sowas. Zu der
Alter,
Zeit war
krass,
ich
ja.
irgendwie, ich weiß nicht, Anfang 30, Ende 20 Handicap, so in der Größenordnung.
Anderes
Und
Spiel.
ein komplett anderes Spiel. Und super nett, extrem beeindruckend. Der hat ein Doppelbogey, zwei Birdies, Rest Par. Eine Wahnsinnsrunde. Und was ich darin fast eigentlich am faszinierendsten fand, nicht die Schläger an sich, dass die toll sind, klar, aber diese Ruhe, die der die ganze Zeit ausgestrahlt hat. Kein bisschen Nervosität, kein bisschen Aufgeregtheit, gar nichts.
Eindeutig Drogen. Drogen.
Ja, wahrscheinlich. Ja, tatsächlich, eins der wenigen Fairways, die ich getroffen habe, schwerste Bahn des Platzes, hat er seinen Abschlag in den Wald gehauen. Das ist, also die ersten neun sind relativ viel Kieferwald außenrum. Und lag wirklich wohl drin, wo ich sage, ich weiß, ich muss da ein Unplayable nehmen und wahrscheinlich dreimal, um draus zu droppen. Und der sieht halt Lücke, Lücke und chippt den relativ locker raus. Hätte noch fast das Bogey retten können, wenn der nicht ausgelebt wäre. Also das war
Ach,
sein Doppelbogey
krass.
dann. Und ansonsten so souverän, also diese Souveränität, die fand ich mega faszinierend.
Hast
Das
du
ist
es schon
halt
mal? Ich weiß nicht, ob
also.
es ist ein anderes Spiel, genau. Hast du es aber bei dir schon mal auch erlebt? Hattest du schon mal eine Runde, wo du dann einfach gemerkt hast, krass, ist also Fairway grün, Fairway grün. Weißt du so? Hast du schon mal sowas gehabt? Jetzt nicht die komplette Runde, aber mal ein paar Löcher hintereinander?
Ja, zwei Drittel einer Runde sozusagen. Das ist tatsächlich meine beste Runde, haben wir sogar auf Video. Die haben wir in Achimer Golfclub gespielt. Das ist kurz vor Bremen von hier aus gesehen. Das ist ein Par 73 und ich habe eine 92 gespielt, also 19 über. Das ist meine bisher beste Runde auf 18 Loch. Und ich habe lustigerweise mit einem, ich glaube, mit einer 8 auf einem Par 4 angefangen. Und habe dann aber die Frontline, habe ich 4 oder 5 Pars gespielt. Also da ist wirklich so gut wie alles gelaufen.
Und jetzt mal ganz ehrlich, Olaf, jetzt versetzt dich mal in die Situation zurück, als du diese Runde gespielt hast, mit den guten Löchern. Ist es nicht langweilig? Es ist geil auf der einen Seite, aber ist es nicht langweilig, Drive auf dem Fairway, zweiter Schlag ins Grün oder zweiter Schlag gut vorgelegt, dritter Schlag aufs Grün, zwei Putts, du gehst runter. Natürlich ist es geil. Ich habe immer eine Runde gehabt mit sechs Löchern. Also die ersten sechs waren alles Par und danach kam der Absturz. Aber das ist so dieses Gefühl, ist irgendwie langweilig. Da passiert ja gar nichts. Ist ja nur.
Nee, also das hatte ich tatsächlich da nicht, weil ich ja sonst tatsächlich deutlich schlechter spiele. Also ich score im Regelfall über 100. Das sind so meine 18er Runden. Ich bin eigentlich regelmäßig zwischen 100 und 110, also eher an der 100 dran als an der 110, aber trotzdem in der Range. Unter 100 ist bei mir nach wie vor eher eine Ausnahme oder eher selten. Und da war es so, weil es so extrem gut war, dass wirklich Par, Bogey, Par und so weiter. Ausgelipptes Birdie noch, also ausgelippter Birdie Putt und so. Das war wirklich wie geschnitten Brot. Und ich habe eher Angst gehabt. Und zwar bei jedem Schlag, gleich ist vorbei, gleich ist vorbei, gleich ist vorbei. Das war dann, aber es hat gehalten bis Loch 16 oder sowas. Und da habe ich dann tatsächlich, ich glaube, die letzten drei habe ich nicht gut gespielt. Die waren dann wieder ein bisschen mehr Kraut und Rüben. Aber bis dahin lief fast alles. Es ist ein cooles, also ich fand es ein cooles Gefühl. Ich habe sowas Ähnliches mal auf einer 9-Loch-Runde Heimatplatz gehabt. Da habe ich, genau, auf 9-Loch, beste Runde ist eine 41. Wir haben ein paar 35, also eine 6 über. Ich habe 6 Bogies und 3 Pars gespielt. Da habe ich auch gedacht, ich würde jetzt gern die zweiten auch noch spielen, weil es läuft irgendwie gerade. Ich habe das Gefühl, ich kann das Fairway nicht verfehlen. Das war noch ein sehr euphorisches Gefühl.
Also ich finde, es ist einfach nur unheimlich, es ist beängstigend. Auf der anderen Seite denkt man halt, wie du gesagt hast, bei jedem Schlag, jetzt ist es vorbei, jetzt ist es vorbei. Auf der anderen Seite muss es natürlich nicht vorbei sein. Und ganz ehrlich, natürlich wünschen wir uns solche Runden viel, viel häufiger, wo es einfach läuft. Es ist halt einfach nur nicht gewohnt. Also ich sage für mich selber, es ist halt vollkommen ungewohnt, weil normalerweise irgendwas, mindestens der, weiß nicht, der dritte Schlag oder sowas geht vorbei oder der Putt ist viel zu kurz oder viel zu lang oder was weiß der Geier. Und es ist dann so beängstigend, wenn es einfach rund läuft, weil es halt einfach ungewohnt ist.
Ja, genau. Also bei mir ist auch tatsächlich, ja, meine hohen Scores kommen nicht zustande, weil ich konstant schlecht spiele, sondern weil ich immer eigentlich auf jeder 18-Loch-Runde so 3, 4, 5 Löcher dabei habe, wo ich mich komplett zerlege. Ja, also wenn ich immer nur Bogie-Doppel-Bogie spielen würde, wäre ich komplett zufrieden. Das ist okay. Wobei ich es halt immer schön finde, zu unserem Heimatplatz, wenn wenigstens ein Paar sollte mal fallen, das ist schon ganz schön. Aber ne, also so Bogie, Doppelbogie ist ja, ich sag mal, in den 90ern bist du dann auf jeden Fall. Und ich habe halt immer oder gefühlt immer Minimum 3 Löcher dabei auf eine 18-Loch-Runde oder 4, wo ich dann eine 8 oder eine 9 irgendwie einfahre. Oder 3 Triples nacheinander oder so ein Krempel. Erster Abschlag weg, okay. Das nervt.
Ja, ja, ich muss gerade so ein bisschen schmunzeln und auch so drüber nachdenken über die letzten Runden, weil es ist doch genauso. Bei mir ist es tatsächlich häufig so, dass dieser kleine Spruch einfach die Wahrheit ist. Der Bruder vom Birdie ist der Boogie. Du landest, also ich habe den Vorteil, wenn es läuft, dann treffe ich die Dinger auch richtig gut, dann erreiche ich, wenn es richtig gut läuft, auch die paar Fünfs in 2 Schlägen des Grün. Nicht neben die Fahnen, aber an das Grün oder auch mal aufs Grün. Und wo du dann so denkst, du hast jetzt einfach 3 Schläge, um dieses Ding die letzten 20, 30 Meter reinzumachen. Und danach denkst du dir so, Alter, wie kann da jetzt ein Doppelbogie draus werden?
Ja, genau.
Das ist so.
Der gefettete so Chip, der genau. Gedünnte Chip übers Grün und so weiter.
30 Meter hinter das Grün gedünnt, dann haust du ihn wieder drauf, der rollt wieder runter, dann pattest du hin und dann ist eh vorbei. Und dann hast du den Hals und bist einfach nur sauer auf dich selber und dann denkst du so, wie dumm kann man sein, wie dumm kann man einfach nur sein. Aber hey, ja, man geißelt sich ja auch ein bisschen selber damit, wenn man sich das selbst einredet. Auf der anderen Seite kann man doch einfach froh sein, dass man es dahin geschafft hat und dass man einfach einen guten Tag hat.
Ich habe tatsächlich, also ich habe es, weiß ich nicht, ob ich das schon jemals gehabt habe, dass ich nach Hause gefahren bin und einen Hals hatte. Also natürlich immer zwischendurch fällt dieser, ich höre auf mit Golf.
Ja, klar.
Meine Frau grinst immer in sich rein und sagt, nein, nein, mach nicht, mach weiter und so. Versucht mich da aufzubauen, aber weiß innen drin auch, dass das natürlich nur so dahingesagt ist.
Ja, klar.
Weil du spielst 17 Loch, eine Katastrophe, auf der 18 triffst du plötzlich 3 Schläge richtig gut und ist Golf schön, wann gehen wir wieder los?
Genau, ich hatte das jetzt tatsächlich demnächst, da habe ich den Golfclub Landau gespielt, also Dreihof Landau und es war auch, es lief einfach nicht. Ich habe die Runde gefilmt, kann man auch auf YouTube nachgucken. Ich sage so oft in die Kamera, dass es einfach ein grottenschlechter Tag ist, ich treffe nichts. Auf dem letzten Loch, Birdie, du gehst, nimmst den Ball aus dem Loch und sagst einfach, jawohl, ich freue mich auf die nächste Runde, genauso ist doch Golf, Golf ist geil, es war ein Birdie, tschüss und bis zum nächsten Video. Und das ist halt dieses, ja, dieses Seltsame an Golf, dieses, ja, diese Hassliebe, die man einfach hat.
Ja, es reicht ein guter Schuss, ein langer Putt, der zufällig fällt oder was weiß ich und zack, kratzt dich wieder. Aber das finde ich so schön daran. Also für mich gab es bislang keine Runde, wo ich sage, das war Mist. Irgendwas Schönes ist immer dabei.
Und das ist eben auch wichtig und das, sorry, dass ich kurz unterbreche, Olaf, das soll auch jeder nochmal für an sich selber dran arbeiten, weil wir sind oft immer nur auf das Negative fokussiert. Nimm einfach die drei Schläge, die gut waren oder der eine Schlag, wie auch immer auf der Runde und wenn es auch nur das gute Wetter war oder schönes Gespräch, nimm es mit. Alles andere ist scheißegal. Denn, das muss ich noch kurz einwerfen, im alten Club, wo ich war, hatte ich mit jemandem gespielt, der hatte nach schlechten Runden wirklich tagelang schlechte Laune. Der hat gemeint, ich war jetzt einen Monat nicht spielen, es geht mir so auf den Sack, das Golfen, tralala. Und natürlich, wenn du mit so einer Grundstimmung wieder auf den Platz gehst, dann versaust du dir es ja selber. Deswegen lieber den einen guten Schlag mitnehmen, geistig immer wieder vor Augen führen, den Rest ignorieren, denn das Leben ist zu kurz, um nur an die Scheiße sich zu klammern. Sorry, dass ich das so sagen musste.
Du hast ja recht. Ja, mein lieber Freund Martin Stecher, kennt er bestimmt auch, der Klappfitter aus Nimburg, der hat mal was sehr Schönes gesagt, was wir hier zu dritt gespielt haben, meine Frau Martin und ich. Er sagte also, er spielt nur zum Spaß. Mhm. Er ist ja Coach, Fitting und sowas macht er alles, aber das Golfspiel selber für ihn ist einfach nur Spaß und Entspannung. Und er geht mit dem Bewusstsein auf die Runde, drei schöne Golfschläge oder gute Golfschläge, über die ich mich freue, die werden schon irgendwie dabei sein. Und das einzige Ziel sozusagen, das er hat beim Spiel, ist, diese Schläge zusammenzukriegen sozusagen. Und das dauert selten länger als 4-5 Loch. Das kann auch mal ein guter Chip sein oder es kann ein Putt sein, der muss gar nicht fallen, sondern einfach nur, was weiß ich, wenn du aus 10 Metern den Ball 50 Zentimeter an die Fahne pattest oder so. Und die sammelt er und er hat es noch nie gehabt, hat er gesagt, dass er diese drei Schläge nicht zusammengekriegt hat. Meistens sind es 7 oder 8. Und wenn man also ganz bewusst auf diese guten Schläge hinarbeitet und sich darauf fokussiert und konzentriert, dann blendet man die schlechten schneller aus, weil man eben dabei ist. Guck mal, ich habe jetzt schon drei schöne dabei gehabt. Das eine war der Drive, das andere war der und so. Finde ich eine ganz tolle Idee und eine tolle Einstellung.
Ist es auch, weil man einfach wieder den Fokus auf das Positive lenkt, weil man sagt, das eigene Ziel ist, weil du hast gesagt, du brauchst so 100 bis 110 Schläge, wenn ich mich recht erinnere, hast du vorhin gesagt, dann hast du ja 3%, die nur gut sein müssen und an die 3% klammerst du dich. Und das ist doch gut, weil das ist doch genau das, wie es sein sollte, dass es einfach eine schöne Sache ist und wenn du 97% abhaken kannst und 3% einfach Schönes dabei hast, dann ganz ehrlich, nutze es, klammer dich dran. Und ich finde das Ziel wirklich schön, auf die Runde zu gehen, zu sagen, drei gute Schläge. Und wenn die am ersten Loch schon waren, ja mega, da kann der Rest doch nur noch besser werden.
Ja, das heißt ja nicht, dass die anderen automatisch schlecht sind. Ja, nee, also die wirklich schlechten Schläge, aber auf die fokussiert man sich dann halt nicht mehr. Genau. Ansonsten hat man immer, oh, guck mal, da habe ich einen weggehauen und der war im Wasser oder was weiß ich nicht was. Wenn man von vornherein mit der Maßgabe rangeht, ich zähle jetzt die richtig geilen, wo ich mich richtig drüber freue, dann ist das extrem einfach, einen guten Tag zu haben auf dem Golfplatz.
Das ist schön. Also ich denke da gerade auch so ein bisschen drüber nach, weil es einfach wirklich für viele Leute wahrscheinlich auch das Wochenende rettet, wenn sie das mal machen würden. Und man dann nicht schon wieder bei eBay Kleinanzeigen überlegt, setze ich jetzt Fotos rein vom Golfbag oder nicht.
Ja, genau. Nein, das zum Beispiel, das sieht man hoffentlich auch immer wieder in den Videos. Jetzt, wenn Markus und ich unterwegs sind, oder ich mache auch alleine, genau wie du ja auch immer mal wieder am Platz spielst und das zeigst und so. Ich habe übrigens eine Idee von dir, hab ich mir entliehen oder möchte ich nachmachen. Du hast Kurzplatz gespielt.
Genau.
Finde ich geil. Das ist eine ganz, ganz andere Art von Golf und das macht mega Spaß.
Ich würde sagen, in deinem neuesten Video. Mach das gerne. Dein neuestes Video war doch, glaube ich, vom Junior-Abschlag, ne? Bei dir im Golf.
Genau, ja, wir haben halt in Celle keinen Kurzplatz. Ist zwar in Planung, aber das ist aktuell, scheitert das an der Umsetzung so ein bisschen. Aber eben Idee war, oder Gedanke war, Junior-Tees zu nehmen, die sind ja dann auch quasi wie ein Kurzplatz.
Genau.
Und es gibt sogar ein Rating für Herren.
Das wollte ich nämlich gerade sagen, soll ich dir mal was verraten? Der Kurzplatz im Golfpark Biblis ist sogar abgenommen und man kann RPR-Runden drauf spielen.
Können wir auch. Könnt ihr auch von unseren Grünabschlägen.
Von den Juniors,
ja. Wie du, glaube ich, sogar gesagt, für mich ist es dann ein paar 33, weil letzten Endes ist es halt kürzer, logischerweise. Und ich habe halt eine Vorgabe von, ich glaube, 8 oder sowas. Ich könnte jetzt nicht sagen, wie lang die Bahnen sind oder so, ne? Aber also
ja, nee,
meistens,
ist ja.
wenn es Papier ist, dann um die 200, 250 nur noch. Aber es gibt ein offizielles Rating, es gibt eine Vorgabe. Also ist tatsächlich, kann man es in Anführungsstrichen ernst nehmen. Ja, die Puristen würden wieder sagen, das hat nichts mit dem richtigen Golf zu tun, ist mir persönlich egal.
Richtig.
Hat Spaß gemacht
Genau,
und
darum
ich,
geht's.
eben, wir haben hier in der Gegend oder bei mir im Umkreis von einer halben, dreiviertel Stunde ungefähr, gibt es noch drei, vier andere Kurzplätze. Wenn es jetzt endlich mal trocken bleibt, ein paar Tage, will ich da mal so nach und nach hin.
Macht es. Also ich finde Kurzplätze, je nachdem, wie sie gestaltet sind. Es gibt eben diese, der Sascha, den hast du vielleicht auch im Video gesehen mal, in den neueren Videos, ein Golfanfänger, der hat halt auch so schön mal zu mir gesagt, der Par-3-Platz, gerade in Biblis, ist halt kein Kurzplatz, ist halt ein Par-3-Platz. Ist halt jedes Loch nur Par-3, aber es sind halt echte Grüns, keine Fahnen und Löcher im Fairway gesteckt und gut ist, sondern echte Grüns, echte Teeboxen, zwischendurch halt kein Fairway. Das war's. Es hat einfach nur Teebox und Grün, aber dafür halt genauso gepflegt wie andere auch. Es gibt andere Kurzplätze, die sind da weit, weit von entfernt. Drück es mal höflich aus. Und das ist halt immer das Thema. Also, ich würde jetzt für keinen Kurzplatz der Welt Geld bezahlen, wenn es wirklich nur einfach Stangen im Fairway sind, wo du nicht mal eine richtige Lochkante hast oder irgendwas. Das finde ich dann
Nee.
unnötig.
Also
Das
das ist
muss.
hier bei uns tatsächlich nicht in den umliegenden. Wir haben knapp eine halbe Stunde von hier weg ist der Burgdorfer Golfclub. Die haben ohnehin einen fantastisch gepflegten Meisterschaftsplatz und seit ein paar Jahren einen Sechsloch-Kurzplatz. Auch nur Par-3s, sechs Par-3s. Aber perfekte Grüns, relativ klein, also schwer zu treffen und vergleichsweise stark onduliert sogar. Also da hast du doch mal beim Putten eine gewisse Herausforderung.
Genau.
Und von der Qualität her vergleichbar mit den Grüns auf dem großen Platz. Absolut, die Wahnsinn. Und was ich schön finde, sehr abwechslungsreiche Längen. Das heißt, das kürzeste ist, glaube ich, 71 Meter, aber mit einem tiefen Bunker. Das längste ist um die 170, 175. Also du hast
Das ist
schon
aber schon.
ganz unterschiedliche Schläger in der Hand.
Ja. Und
Und
ich finde es halt.
das macht Laune.
Es macht halt auch irgendwie den Reiz aus, einfach nochmal das kurze Spiel ein bisschen anders da anzugehen, das Ganze nochmal, ja, vielleicht auch zu verfeinern, weil jetzt mal ganz ehrlich, wir landen selten, ich sag lieber ich, lande dann doch selten so, dass ich immer sagen kann, es ist die Entfernung, keine Ahnung, 100 Meter bis zur Fahne und ich lege mir es immer so vor, sondern es ist ja doch irgendwie sehr abwechslungsreich und da muss man einfach mit den Wedges oder mit den kleinen Eisen ein bisschen flexibel agieren können und da trainiert man das eben, weil auf der Range, ja, du kannst
Genau.
die 50, die 75 und 100 Meter Marker irgendwie anspielen, aber es ist schon was anderes, wenn du eine Fahne anspielst auf dem Grün.
Genau, absolut richtig. Sehe ich genauso.
Also
Was
macht
ich,
es auf jeden Fall.
ja, also die Idee, wie gesagt, habe ich übernommen, fand ich gut. Jetzt hängt es nur noch am Wetter. Im Moment ist bei uns gefühlt seit einer Woche, seit 2 Wochen regnet es. Ist noch Sturm dazu gekommen. Läuft.
Oh, herrlich.
Ja.
Schottischer
Ja.
Sommer.
Ja. Aber leider keine schottischen Golfplätze.
Nee,
Ja,
das.
was ich zu den Videos noch sagen wollte, ich hoffe, es kommt rüber. Ich ärgere mich relativ selten, obwohl ich relativ regelmäßig schlecht spiele. Ich bin vielleicht zwischendurch mal dann, wenn wirklich viel auf einmal schief geht, so ein bisschen ruhiger. Aber meistens ist es eher so, dass ich über einen Fehlschlag eher lache oder auch wenn ich mit Markus unterwegs bin, wir lachen mehr, als dass wir uns ärgern. Deswegen spiele ich auch unheimlich gern mit meiner Frau Golf, auch wenn wir beide nicht gut spielen. Weil die lacht halt auch. Und zwar die ganze Zeit. Die haut einen Ball irgendwo hin und fängt an zu gackern. Und
Aber so muss doch auch
diese.
sein, ja.
Genau, das finde ich so erfrischend und so. Das ist so das Gegenteil von diesem bierernsten Golfer, den man immer im Klischee so sieht und die es leider tatsächlich immer noch gibt. Das merke ich dann immer mal wieder an Kommentaren auf Instagram oder auf
YouTube.
YouTube. Es gibt ja so ein paar, wo sagen, oh Junge, ey, der geht zum Lachen in den Keller und der hat leider keinen Keller. Also, ganz schlimm.
Ja, es ist halt immer wieder die Frage, wie betrachtet es jemand? Also klar, wenn du meine Videos guckst, dann habe ich auch oft genug Phasen, wo ich einfach nur in die Kamera gucke und sage, oh Gott, wie kann Kacke ich schon wieder drauf bin oder spiele und wie scheiße es doch läuft. Auf der anderen Seite, ich bin meistens doch einfach froh, dass ich überhaupt golfen kann, dass ich sogar eine Kamera mitnehmen kann und das filmen kann, ob es jemand guckt oder nicht, ist dann immer dahingestellt. Aber so einfach das ganze Thema mit begleiten und wir können doch froh sein, dass wir das Hobby ausüben dürfen.
Komplett. Ja, natürlich. Um Gottes Willen, ich könnte es jeden Tag machen. Ich freue mich so auf die Rente.
Rente? Ah ja, hab da mal von gehört, ja.
Ja, ich hab's nicht mehr ganz so weit wie du.
Ja, das ist, ich glaube, der Top-Anwärter ist immer noch der Andi, der Golf-Traveler. Der arbeitet ja in Luxemburg und Nähkästchengeplauder, da ist mit 58 wohl die Regelaltersrente.
Okay, und ich denke mir so, nicht verkehrt.
Krass, 58, also ich bin froh, wenn ich überhaupt noch das Wort, wenn es das Wort Rente noch gibt, wenn ich vielleicht in 30 Jahren dann da bin, wo heute das Rentenalter ist, wo ich mir so denke, ey, und wenn ich dann meinen Rentenbescheid angucke, wollen wir gar nicht über Golfen nachdenken, da geht es eher um Lebensmittelsicherheit, glaube ich.
Selber anbauen.
Ja, das wäre auch noch eine Idee. Oder einfach irgendwie endlich den Euro-Jackpot.
Ja, genau.
Das wäre auch nicht verkehrt.
Naja, aber Geld für Golf muss immer über sein. Das muss man einpreisen.
Das ist auch so. Also das muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist so, das sind so Fixkosten wie die Miete. Bisher läuft es auch immer so, dass es halt ist. Also meine Frau sagt es auch, wenn irgendwie was ist so, wir brauchen Geld oder so. Und ich sage, kündige ich halt Golf. Ja, nee, das machst du nicht. Mhm. Weil das ist halt automatisch eingepreist. Es ist wie Haushaltsgeld, wie Strom, Gas, Wasser. Golf ist ein Fixkostenbestandteil.
Das ist halt grundsätzlich immer die Überlegung. Klar ist es ein gewisser Kostenfaktor, aber es gibt auch Optionen, wie man es günstiger gestalten kann. Weißt du genauso gut wie ich. Mhm. Aber es ist für jeden Einzelnen individuell zu klären, was ist es mir wert, das genau machen zu können. Deswegen, ich finde es immer schlimm, wenn dann darüber gesprochen wird, das und das ist zu teuer oder das und das ist billig oder so. Das ist teuer und billig sind für mich keine absoluten Werte, sondern die sind halt sehr, sehr individuell. Mhm. Und so eine Diskussion darüber finde ich so albern. Und sagen, die ist zu teuer. Nee, für dich.
Ich habe das oft auf Arbeit auch gehabt, wenn es dann darum ging, dass rauskam, dass ich Golf spiele und sowas und so. Aber was kostet das? Und ich sage, was denkst du, was es kostet im Monat? Dann erzählst du, dann kommt ein Vorschlag, sage ich jetzt mal, dann fange ich an zu grinsen und sage, ich sag dir mal was. Eine Runde Golf am Wochenende kostet in meinem Heimatclub 90 Euro. Rechne mal hoch, was denkst du, was es kostet? Und dann kommt man irgendwie so hin und dann fällt dir ins Gesicht runter. Mhm. Und was ich dann immer liebe, ist dann dieses Thema mit, wenn die Leute rauchen, sage ich, was gibt es denn für Zigaretten im Monat aus? Dann kommt eine Zahl und dann sage ich auch immer wieder, hör zu, was du ausgibst im Monat für Kippen, davon kannst du problemlos eine volle Mitgliedschaft in einem der anliegenden Golfplätze machen. Problemlos.
Ich habe so ein Gespräch mal mit einer Kollegin aus einer anderen Bank gehabt. Wir haben uns unterhalten allgemein über Hobbys und sowas. Ich kam drauf Golf und die fragt halt auch, Mensch, wie teuer ist denn das? Und da habe ich dann mal so hochgerechnet, okay, was gibst du aus? Mitgliedsbeitrag, fremdes Green Fee und so weiter. Und die Summe monatlich, guckt die mich an und sagt, ach, das ist ja billig. Da habe ich durchgeguckt.
Richtig, die Reaktion kennt man nicht, ja.
Und da kam aber raus, die hat ein Pferd.
Ja, okay, ja. Das, ja, die, ja.
Und ich bin ja hier, wie gesagt, in der Lüneburger Heide, bei uns in Celle. Wir sind in der Pferdegegend. Hier gibt es überall Pferdehöfe, Reiterhöfe und so weiter. Also ganz, ganz viel. Wenn du hier irgendwas Böses gegen Pferd sagst, dann bist du sofort verbannt.
Ja.
Ne, das geht gar nicht. Es ist völlig normal und natürlich auch akzeptiert. Also Reiten ist ja nicht elitär. Reiten ist ja was, keine Ahnung, was Tolles oder sonst wie. Fehlt mir der Draht zu. Aber völlig in Ordnung, wenn jemand das als Hobby hat. Aber kostenmäßig ist das eine ganz andere Hausnummer. Kauf mal einen Sattel für ein Pferd. Mhm. Das Ding muss angepasst werden. Da bist du also mit 3.000 Euro locker dabei. Mhm. Da kriege ich aber einen schönen Satzschläger für.
Richtig. Und noch einen Urlaub. Genau. Ja, also ganz ehrlich, ich kann das absolut nachvollziehen. Mein Cousin reitet, also er reitet, seine Frau reitet, die reiten auch Turnier und sowas. Und die hatten damals die Überlegung, bezahlen Sie jetzt monatlich weiter die Stallgebühr oder kaufen Sie irgendwo im Outback, nenne ich es jetzt mal, ein Haus mit einer Koppel, weil es billiger kommt. Die haben ein Haus mit einer Koppel gekauft.
Ja.
Also, weißt du, und dann werde ich angeguckt, weil ich der einzige Golfer meiner Familie bin, und dann wird so geguckt, ah, du spielst ja Golf. Ja, aber du kaufst ein Haus mit einer Koppel, damit deine Pferde nicht woanders da stehen müssen, weil es billiger ist. Hallo?
Und da sind wir wieder bei dem, es ist teuer oder eben nicht teuer, individuelle Entscheidung.
Genau,
Ne?
genau.
Das ist das Punkt. Gibt Leute, die geben unbedingt 50.000 Euro für ein Auto aus, weil
Mhm.
es die und die Marke vorne drauf haben muss oder was weiß ich nicht was. Das sind dann meistens so, die finde ich immer geil, wenn Leute das Auto vor der Garage parken, weil in der Garage der billige Scheiß liegt. Das Auto
Mhm.
steht draußen, damit es die Nachbarn sehen. Ich sage,
Nee,
gut, dann fahre ich halt. Ich fahre ein billiges Auto, spiel Golf. Uli.
genau. Und ich muss das. Ah, sorry, ich habe schon ein kleines Glas Wein. Ich bin gerade in Laberlaune. Was wollte ich dazu sagen? Ich liebe es, und das ist für mich typisch deutsch. Da fährt der typisch Deutsche mit seinem 70.000-Euro-Auto auf den Parkplatz vom Aldi und beschwert sich, dass der Viererpack Nackensteaks von 4,99 auf 5,99 hochgesetzt wurde.
Ja. Ja, wobei, das gibt es unter Golfern ja auch, ne? Haben die teuersten Schläger, die teuersten Klamotten, aber spielen Legballs und eine
Ja.
Ballangel dabei.
Ja. Oder halt, ja, bei den Amis würde man sagen Kirklands. Vielleicht hier eher sowas wie die, ja, Pinnacles oder Cricket-Bälle vielleicht sogar.
Ja, genau. Irgendwie so ein Krempel. Keiner, gibt's Cricket noch? Ich dachte, die gibt's nicht mehr.
Da bin ich, also ich dachte ja.
Ja, keine Ahnung.
Ach, keine Ahnung.
Bei Bällen bin
Sehe
ich
ich.
Snob.
Was heißt, ja, da. Man muss den Ball spielen, der zu einem passt, und bei dem Ball bleiben, den man gewohnt ist. Ich drück's mal ganz pauschal aus. Wenn du
Genau.
Cricket gewohnt bist, wenn du Pinnacle gewohnt bist, bleib dabei.
Ich versuche immer die gleiche Ballmark, das gleiche Ballmodell zu spielen.
Genau.
Einfach, dass es sich dann gleich anfühlt. Ich merke einen Unterschied nicht im langen Spiel, natürlich nicht. Dazu bin ich aber nicht gut genug. Aber ich merke den Unterschied auf dem beim Putten und beim Chippen. Da
Und da.
merke ich es schon. Und da kommt es drauf an.
Genau, und da bin ich halt felsenfest von überzeugt, jeder sollte einfach mal ein paar Bälle probiert haben, und nicht nur auf das eine Profimodell zurückgreifen. Das war kaum, das können wir ja kaum kitzeln, was der Pro V1 kann. Lieber ein Modell rauswählen, was vielleicht auch von einem Online-Test, vielleicht auch einfach bei einem Ballfitting im Pro-Shop rauskommt, und dann einfach mal die Auswahl kaufen, auf den Platz gehen, chippen, pitchen, kurzes Spiel, auf den Kurzplatz gehen und putten. Und dann kommt ein Ball raus, wo du sagst, das fühlt sich gut an.
Ja, absolut.
Ganz einfach. Olaf, wir haben jetzt über dich gesprochen. Wir haben auch über deine quasi Kooperation gesprochen mit Markus, Ernie und Birdie. Haben wir noch irgendwas vergessen? Also, wir haben auf jeden Fall den Blog. Wir haben die YouTube-Geschichte. Wir haben Instagram.
Genau.
Was haben wir noch bei dir vergessen?
Nee, das war es tatsächlich im Wesentlichen, hätte ich gesagt. Das ist auch tatsächlich schon recht umfangreich geworden. Ich habe mich neulich selbst erschrocken, als ich so gesehen habe, wie viel Zeit das in Anspruch nimmt. Also ich komme jetzt langsam nicht mehr hinterher mit allen Sachen. Ich bin also beruflich im Moment sehr eingespannt und dadurch, dass die Tochter jetzt älter wird, ist halt auch da mehr Action und so. Und da merke ich so langsam, manchmal ist es nicht nur Spaß. Also Instagram
Manchmal ist
bespielen und so,
Arbeit.
das macht Laune. Aber gerade den Blog, die Schreiberei, ich habe dann auch mal 2, 3 Wochen, wo ich dann nichts schreibe. Das habe ich lange nicht gehabt. Ich habe immer so einmal pro Woche einen neuen Artikel. Jetzt ist seit 2 Wochen keiner, weil ich einfach abends dann nicht mehr die Muße habe, mich hinzusetzen und zu schreiben.
Manchmal ist die Couch
Aber
stärker.
ich habe eine geile Couch, die ist wirklich toll.
Ja, und guck mal, die hast du auch bezahlt. Die muss auch
Und
eingelegen werden.
genau, und ich habe
Oder
ein
gepflegt werden.
Netflix-Abo.
Ja, das ist halt auch immer noch sowas.
Und unbezahlte Werbung.
Genau.
Nein, nein, aber also es reicht tatsächlich. Also ich bin irgendwann mal angesprochen worden, wieso machst du denn keinen TikTok? Weil ich keinen Bock habe, muss ich ganz klar sagen. Und es reicht einfach. Ich bleibe jetzt bei
Irgendwann
den
ist
Dingen,
auch
die es
gut.
sind.
Genau, also irgendwann ist auch gut. Man muss nicht auf jeder Hochzeit mittanzen. Und das ist es einfach, den Fokus auf das, was einem Spaß macht und da, wo man sein will. Und der Rest kommt von alleine oder er kommt auch gar nicht. Und das ist
Genau.
doch,
Also
Hauptsache es
ich
macht
möchte
Spaß.
schon gern noch 2, 3 Sachen machen. Also ich sag mal, für Ernie und Birdie, das im Moment, uns gibt es tatsächlich nur auf Instagram. Da würde ich schon ganz gern irgendwann mal so eine kleine Online-Präsenz zumindest aufbauen. Da muss nicht viel passieren, aber zumindest, dass man da so ein bisschen die Hintergründe hat und so. Weil wir haben gemerkt, das wissen viele, die sich das angucken und Spaß haben, gar nicht, dass wir ja auch immer so einen Wettbewerb untereinander haben. Also ich spiele mit Markus im Prinzip fast immer Matchplay und verliere meistens, aber halt nicht immer. Jedes fünfte, sechste, siebte gewinne ich dann mal und ansonsten die anderen gewinnt meistens Markus. Aber wir haben auch eine Trophäe. Wir haben ja
sehr gut
den Ernie und den Bert als Schlägerhaube.
Ach stimmt, ich habe das gehört oder gelesen. Ja.
Ne, und da ist es eben so, also die Story dahinter sozusagen, die möchte ich gerne mal zumindest festhalten und unseren Strafenkatalog und so. Also wir haben es immer, der Gewinner des Matchplays geht mit Bert nach Hause. Und ne, weil Bert ist halt Gülden, also ist er die Trophäe. wenn man aber ein Birdie spielt auf der Runde, dann wechselt das Bert-Recht sofort. Also ein gespieltes Birdie schlägt den Matchplay-Gewinn. Dann ist egal, du kannst Matchplay verlieren, aber du hast ein Birdie gespielt, dann kriegst du Bert. Weil das eben Birdie ist, logischerweise.
Ja.
Das ist so der Punkt. Und dann haben wir halt unsere Strafen, die wir mal drin haben. Das habe ich am Anfang in die Videos noch eingebaut, wo man immer dann Katsching, jetzt ist wieder eine Strafe fällig geworden. Das war mir irgendwann zu aufwendig im Schnitt, ne, weil du noch zwei Spuren hast mit Ton, mit Einblendung und so weiter. Könnte ich vielleicht mal wieder irgendwann mit reinnehmen, weil wir eben ja quasi einen eigenen Topf so nach und nach so ein bisschen auffüllen. Ich sag mal, ein Dreipad kostet einen Euro, drei aufs fremde Fairway kosten Euro, solche Sachen.
Ja, aber es ist ja noch human. Und ja. Also was ich die ganze Zeit raushöre, ist, du brauchst Mitarbeiter.
Ja, du brauchst einfach Mitarbeiter. In dem Fall dann ehrenamtlich.
Ja, natürlich. Also ich muss jetzt noch kurz sagen, ich habe das demnächst irgendwo gesehen, ich glaube auf LinkedIn oder sowas, da sucht eine Firma einen HR-Business-Partner und es ist 100% Ehrenamt, 100% Remote, 100% fürs gute Gewissen oder so. Und ich denke mir so, Leute, ihr sucht eine 100% Kraft, die 100% nichts kostet, aber 100% Arbeit macht. Also ich finde es spannend. Und es war jetzt auch nicht so, dass man sagt, das war halt eine große NGO, also irgendwas wie Greenpeace oder sowas. Nö, das war irgendeine ganz normale Firma. Denke, ja klar, ist immer schon so weit.
Hat doch Elon Musk auch gemacht, hat er ausgeschrieben. Er sucht Leute, die 70 bis 80 Stunden die Woche arbeiten, aber für nichts. Aber ja, sie dürfen mit ihm arbeiten.
Wow, super. Sag das mal meinem Vermieter, sag das mal dem Supermarkt, wo ich mein Essen und Trinken kaufe. Ne?
Ja, genau.
Die freuen sich darüber.
Solange mein Chef nicht auf die Idee kommt, dass meine Arbeit zukünftig ehrenamtlich getätigt wird,
ist alles gut. Ja, dann ist alles gut, genau.
Also ich weiß nicht, wie reich du mit deinem Blog und YouTube geworden bist. Bei mir ist der Geldspeicher noch erschreckend leer.
Ja, richtig. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, du bist da erfolgreicher als ich oder bin mir sogar ziemlich sicher.
Es ist ein Minusgeschäft. Aber
korrekt.
Das finde ich den Hammer. So. Das glaubt nicht jeder, ne? Also ich habe das immer mal wieder, ja, du kriegst ja da und von wegen abgreifen und so, das ist ja ein beliebtes Thema. Ich weiß nicht, wie viel Minus du im Jahr damit machst, aber das darf deine Frau vermutlich auch nicht wissen. Ne?
Die weiß alles, wir sind da komplett transparent. Die weiß alles, schüttelt den Kopf und sagt, es ist dein Geld. Das ist recht einfach.
Ja, nein, aber das...
damit
Geld verdienen können, das wäre es noch. Aber das ist eher unwahrscheinlich in unseren Größenordnungen.
Wir arbeiten dran. Wir sind ja vergleichbar. Wir arbeiten dran.
Ist gar nicht mein Ziel. Ist schön, wenn was überbleibt oder wenn es mal was gibt. Ich sag mal, wenn Markus und ich unterwegs sind, kommt es durchaus vor, dass ein Club sagt, Mensch, wir finden das cool, was ihr macht, wir laden euch ein. Das passiert, also es ist eben, ist ja kein Ertrag, aber es sind Kostenersparnis, sagen wir es mal so. Das finde ich dann immer sehr nett. Aber das ist es weitestgehend auch schon. Ne? Und letztendlich andersrum bringen wir Spaß und ich sag mal, die Leute, die sich angucken, haben hoffentlich Spaß. Die Clubs freuen sich darüber, dass sie wieder anders dargestellt werden, dass es eine Werbung für den Platz gibt. Also das ist eine Win-Win-Situation. Es gibt halt den einen oder zwei Edelfans, die dann am Nörgeln sind und dann sagen, wie kacke wir spielen und das war's.
Ach, aber das ist ja, also ich habe auch schon diverse Kommentare, die kann man ja alle nachgucken. Auf YouTube, ich lösche die auch nicht. Es sind zum Glück nur recht wenige. Muss aber auch dazu sagen, es ist so, manchmal frage ich mich so, ey, also ganz ehrlich, hast du es überhaupt geguckt, das Video? Oder so, ja, ich denke, ja, ganz neutral darauf antworten. Das mache ich dann, wenn sowas kommt und sage einfach nur danke fürs Feedback. Manches nehme ich ja auch gerne an. Ich bin ja immer sehr dankbar, wenn mir jemand ein konstruktives Feedback gibt und mir sagt, wo ich mich verbessern kann. Nur manches ist eben auch, Leute, ich mache das aus Spaß an der Freude. Und nicht, weil ich jetzt hier irgendwie morgen bei Netflix bei der Golf-Doku einsteigen will als Kameramann.
Ja,
Das ist
genau.
doch alles nur, jo,
Ach,
Spaß.
konstruktive Kritik finde ich super. Das ist tatsächlich klasse. Kommt vergleichsweise selten vor. Also meist, wenn es eine
Richtig.
üble Beleidigung ist, da wirklich jemand da, also totalen Bullshit schreibt. Das habe ich schon gelöscht. Das sind drei, vier gewesen jetzt in den letzten Jahren. Die meisten, oder das klingt wieder nach viel, so viel sind es ja gar nicht.
Ja,
Also
das
die
ist ja
überwiegende
nur
Zahl ist positiv bis
positiv, genau.
maximal neutral, ne? Aber die paar negativen, ich bedanke mich dann meistens für die Interaktion. Sag das auch konkret, danke. Jede Interaktion hilft, der Algorithmus findet das gut.
Genau.
Und dann ist das meistens das Letzte, was die Leute schreiben.
Ja,
Weil
weil
die
die ja
wollen
auch
ja einen
keinen Bock haben.
auswischen. Genau.
Genau. Die Trolle im Internet halt, ja.
Ja, nein, aber ich sag mal andersrum. Mir ist lieber, es reagiert jemand negativ, als wenn gar keiner reagiert. Ich habe
Ja, weil es
irgendwann,
eine
ich weiß gar nicht
Reaktion
mehr,
ist.
genau, ne, also es ist eine Reaktion. Das ist so der Punkt. Wenn ein Video nach 2 Wochen noch keine Kommentare hätte, ich glaube, das würde mich mehr belasten.
Ach, echt, nee, da ich habe nicht
Na,
so
also
viele
belasten ist das
Kommentare.
falsche Wort, ne, aber
Ja,
das fände
aber
ich sonderbar.
genau. Nee, bei mir ist es. Ich freue mich einfach, dass ich ein Video wieder rausbringen konnte. Hoffe, dass es irgendjemand guckt. Und denke mir einfach, jawohl, ich habe es für mich gemacht. Und das ist ja, und dann, wir sind schon über einer Stunde, Olaf. Eben hört es ja gar keiner mehr an. Also, lieber Zuhörer, wenn du jetzt noch da bist, schreib uns doch einfach mal auf Instagram. Ja, ich war noch in Minute 66 dabei. Würde uns wirklich freuen, wenn wir das hören. Was ich jetzt noch sagen will, ich mache das tatsächlich so, ich gehe manchmal meine eigenen Videos durch, gucke mir manche davon auch an, denke mir, ach krass, den Platz hast du gespielt? Ach krass, gucke mal, den Tipp hast du mal aufgenommen. Ja, cool, gut zu wissen, weiß ich gar nicht mehr. Also es ist so ein bisschen ein eigener Wissensspeicher und so ein bisschen Erinnerung an manche Sachen. Deswegen habe ich auch ja, Golfplätze, die ich am Anfang nur fotografiert hatte, als kleine Fotoshow rausgebracht, so eine Dia-Show, damit einfach auch ich mal das angucken kann. Weil, sind wir mal ganz ehrlich, die Fotos davon, die Originalfotos, sind auf irgendeiner alten Festplatte. Keine Ahnung, wo die rumfliegt. Und da gehe ich auf YouTube, tippe den und den Golfclub ein, gucke mir einfach das Video an und freue mich einfach, dass ich da war.
Ja. Mir
Das.
ist nur aufgefallen, du hast gerade in letzter Zeit, also du haust ja ein Video nach dem anderen raus. Das ist ja irre. Du musst ja richtig nochmal ordentlich was aufgenommen haben.
Ich habe
Ich
mir
habe.
einfach im Sommer gesagt, ich will es probieren, jede Woche ein Video rauszubringen. Und bisher
Ich
klappt
habe
es.
kein Material mehr. Ja, ist halt auch keine Zeit jetzt gewesen, irgendwie seit Wochen ist bei uns das Wetter gefühlt schlecht. Ich konnte gar nicht viel aufnehmen.
Ja, das ist das gute Wetter, kommt wieder. Und wenn du jetzt die Kurzplätze besuchst, wirst du ja die Kamera vielleicht sogar das Handy dabei haben, je nachdem, mit was du filmst. Und dann filmst du es einfach wieder.
Ja, das
Also,
ist der Plan tatsächlich.
und das ist ja auch
Aber.
das Schöne dran, dass es einfach, dass wir es so, also wir können auf den Platz gehen, die wir eh spielen würden, nehmen es einfach auf und haben noch was für andere getan damit.
Also
So sehe
dein
ich's.
letztes Musikstück habe ich noch nicht gesehen. Jetzt mache ich mal Werbung für dich. Die
Gern.
Weihnachtsgeschenke für Golfer, Last-Minute-Tipps. Angucken, ist bestimmt gut.
Guck dir es
Die
an, also.
letzten fand ich gut.
Vielen, vielen Dank. Also ich freue mich, wenn du es angeguckt hast. Gerade der Bonustipp ist natürlich was ganz Besonderes, wenn du auch am 24. abends noch ein Geschenk brauchst. Da ist dann ein schönes kleines Abo, was ich empfehle, drin. Und natürlich immer bis zum Ende angucken, damit du auch wirklich weißt, was es ist.
Okay.
Nein, aber lohnt sich. Also das ist das, was ich jedes Jahr versuche rauszubringen, so ein kleines Weihnachtsgeschenke-Video. Es ist auch eigentlich fast jedes Jahr irgendwas absolut Neues dabei, was ich so auch noch nie vorher gesehen hatte. Ja, und meistens, also es ist kein Rapsodo, es ist kein Garmin R50, kein Skytrack, kein Trackman IO oder wie er heißt. Also alles Humane. Geschenke.
Da bin ich ganz ehrlich, die ganzen Dinger, die jetzt beworben werden und sowas, ich glaube, 99% der deutschen Golfer brauchen das nicht.
Ich hätte gern den Raum, um meinen R10 von Garmin einfach nur gegen eine Leinwand schlagen zu können. Diesen Raum habe ich nicht.
Genau. Solange ich keinen separaten Schuppen habe, der 8x8 Meter mit einer 4 Meter hohen Decke ist, macht es für mich keinen Sinn, sowas zu haben. Weil, machen wir uns jetzt vor, also so sportlich ambitioniert sind die meisten von uns nicht, dass ein eigener Launch Monitor überhaupt Sinn machen würde.
Ich habe einen Kumpel, der hat sich, Grüße an Ben. Ben, wenn du zuhörst, schreib mir mal eine WhatsApp oder so. Der hat sich den R10 mit mir gekauft. Der hat den, glaube ich, noch nie wirklich angehabt. Und das Ding ist schon 3 Jahre alt oder so bei ihm.
Also ich habe auch noch einen Launch-Monitor. Älteres Modell, diesen von Ernest Sports ES80 oder wie das Ding heißt. Ja. Den habe ich, glaube ich, 3-mal benutzt oder 4-mal. Also falls jemand einen alten Launch-Monitor braucht, gerne melden. Mhm. Aber komplett sinnlos aus meiner Sicht. Also es gibt ein paar ambitionierte Golfer natürlich oder wenn ich Mannschaft spiele und sowas, dann okay, absolut richtig, sowas zu machen. Wobei dann hast du meistens auch einen Trainer, der sowas sowieso hat. Mhm. Für den Durchschnittsgolfer macht es aus meiner Sicht wirklich null Sinn, außer man kann sich, Männer kaufen ja nicht Sachen, die sie brauchen, sondern wir Männer kaufen
die sie
Sachen,
haben wollen. Genau. Das ist einfach genau exakt so. Also da muss ich sagen, habe ich den Vorteil, dass wir einen Garten haben, da habe ich ein Netz und kann eben auch mit einer Abschlagmatte und könnte im Sommer ins Netz schlagen mit dem Monitor. Habe auch ein Video darüber gemacht, wie ich im Garten das Netz aufbaue, wie ich auch mit dem, wie heißt es, E6, mit der Simulator-Software dann ins Netz schlag, macht schon Bock, nur ist es halt nicht dasselbe, wie auf einen echten Golfplatz zu gehen. Und wenn man, also wenn ich die Möglichkeit hätte, mir einen Schuppen irgendwo hinzubauen, ich hätte einen Simulator auf alle Fälle.
Ja, natürlich, das ging also, mir genauso. Aber auch dann eher um zu spielen und nicht um zu trainieren und die Zahlen zu haben, sondern dann
genau,
ist zocken. Es, ne? Genau, aber da gibt es ja inzwischen zum Glück viele Indoor-Anlagen bei euch in der Gegend mit Sicherheit auch.
Genau.
Die sind in den letzten Jahren tatsächlich wie Pilze aus dem Boden geschossen. Das ist sehr, sehr schön.
Da kommt ja vielleicht sogar Anfang nächsten Jahres vielleicht auch noch irgendwann ein Video dazu raus.
Ah.
Wer weiß.
Da bin ich gespannt drauf, weil ich auch schon mehrfach sowas versucht habe und ich bin bisher alleine schon an der Beleuchtung gescheitert, weil ich aber auch keinen Bock habe, so viel Aufwand zu betreiben.
Also eins gibt schon vom Flight in Alzenau ein Video, wo ich gedreht habe und es gibt es aber auch ein bisschen näher bei mir eine Anlage und mit denen stehe ich schon in Kontakt zwecks Videoaufnahme und da bin ich mal gespannt, wann es klappt und wie es klappt, genau.
Jo, bin ich jetzt auch gespannt.
Ich auch. Olaf, ich kann wirklich nur Danke sagen. Danke, dass du den Einblick in den Heidegolfer und alles, was du so machst, uns gegeben hast heute. Und gibt's noch irgendwas, was wir jetzt vergessen haben, was unbedingt noch in die Folge rein muss?
Nur, dass wir zusammen mal ein Video aufnehmen müssen.
Auf jeden Fall.
Tatsächlich nichts. Also nichts, was mir gerade einfällt.
Also wenn wer noch zuhört, also in den Shownotes, wie vorhin schon erwähnt, da ist auf jeden Fall YouTube, Instagram, der Blog und alles verlinkt, was der Olaf auch in der Folge noch gesagt hat. Und folgt ihm auf jeden Fall auf allen Kanälen, guckt dir an, was er treibt, der Heidegolfer. Es lohnt sich und du hast gehört, es ist jetzt einfach mal 2 Wochen Pause gewesen auf dem Blog, aber jede Woche kommt an sich was Neues raus, also sehr regelmäßig. Und da findest du auf jeden Fall auch was, was dir als Hobbygolfer mit Sicherheit nochmal einen neuen Blickwinkel verschafft.
Jawohl, ja. Als nächstes wird es einen Saisonrückblick geben. Die Saison der Konsolidierung ist es gewesen. Da schreibe ich gerade drüber.
Da sind wir mal gespannt, was dann noch so um die Weihnachtszeit dann noch so erscheint bei dir auf dem Blog.
Genau.
Mega. Super. Olaf, nochmals vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch eine richtig gute Zeit, schöne Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und dann hören wir uns oder sehen uns dann hoffentlich auch nächstes Jahr mal wieder.
Jo, ich wünsche dir das Gleiche, dir und den Deinen. Danke für die Einladung, hat Spaß gemacht und wir sehen uns.
Vielen, vielen Dank. Mach's gut und ciao, ciao. Wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, teile sie mit deinen Freunden, teile sie mit deinen Flight-Partnern, gerne auch per Instagram, Twitter, Facebook oder per E-Mail. Gib mir dazu ein Feedback und bewerte die Podcast-Folge mit 5 Sternen, damit wir gemeinsam noch mehr Golfer erreichen. mygolfblog.de
der Golf-Podcast mit so viel mehr als nur dem Golfstandard.